Diese Folge von Kurvendiskussion wird dir präsentiert von FC Moto, deinem Online-Shop für Motorradbekleidung und Zubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. In den letzten Jahren jagt ja ein Jubiläum das nächste. Wir hatten die Fireblade, wir hatten die GS, die Ninja, hatten wir noch nicht, die Duke, die Tenere und vermutlich noch viele mehr. Aber keines dieser Motorräder kann es mit der Honda Goldwing aufnehmen, die heuer ihr 50-jähriges Jubiläum feiern darf. Aber bei einem Motorrad dieses Formats ist das ja auch nur konsequent. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Podcaster beim Motorrad und kann in dieser Folge zum Glück mit einem Kollegen sprechen, der die 6 Generationen der Honda Goldwing ganz gut kennt. Motorradautor Thomas Schmieder. Hi Thomas.
Ja, hallo Ferdinand und hallo da draußen, der sie nicht nur ein bisschen kennt, der sie vor allem auch sehr mag. Heuer muss man übersetzen, das heißt in diesem Jahr, oder?
Ja, ich habe mir hin und wieder sagen lassen, dass das wohl ein süddeutsches Ding ist. Ja, dieses Jahr 2025, genau.
Ja.
Wobei vorgestellt wurde sie ja schon 1974, also so ein Jubiläum ist ja auch immer nicht so ganz einfach zu definieren manchmal, aber erstmals zu kaufen konnte man sie 1975.
Ja, richtig? Ist ein Modell für 1975, präsentiert 1974, auch auf der IFMA in Köln übrigens. Und da hat mir dann Franz Josef Schermer, das Motorrad-Urgestein, der damals Testchef war hier bei uns im Haus, mal erzählt, das war die Sensation. Also die mussten die Hallen sperren, so voll war das. Die Leute wollten alle dieses Motorrad sehen, weil sie es vielleicht auch ein bisschen missverstanden haben. Es war halt eine Anhäufung von Superlativen. Es war die erste Tausender aus Japan, der erste Boxer aus Japan und dann gleich mit 4 Zylindern. Und die im Wassermantel, wassergekühlt, mit Kardan, mit 3 Scheibenbremsen und mit 82 PS. Also das war ja auf dem Niveau einer Z1. Und damit konnte man schon sehen, es gab Leute, die haben gedacht, jetzt kommt ein großes Sportmotorrad von Honda. Und insofern musste die Goldwing eigentlich ihren Weg erst finden und den Leuten zeigen, was ihre wahre Bestimmung ist. Und dass es eben nicht Rundstrecke und nicht möglichst schnell von A nach B zu kommen, sondern möglichst entspannt und möglichst souverän gleiten mit einer ausgezeichneten Laufkultur von Anfang an. Also es gibt ein paar Goldwing-Tugenden, würde ich das nennen. Die haben sie tatsächlich jetzt geschafft, über 50 Jahre, ein halbes Jahrhundert zu bewahren, zu konservieren und eigentlich immer weiter noch auszubauen. Und dafür, finde ich, hat Honda durchaus Respekt verdient.
Ja, also ich fand es auch sehr spannend. Vor allem, wenn man sich das Motorrad anschaut, so aus heutiger Sicht, sieht es halt auf den ersten Blick erstmal wie so eine aufgebohrte, also ich meine, es sieht halt fast aus wie ein Naked Bike, so was heute würde sowas als Retro Naked Modern Classic oder sowas laufen, oder? Und wenn man jetzt nicht gerade den großen Vierzylinder-Boxer sieht, dann sieht es überhaupt nicht nach Tourer aus, finde ich, oder?
Ach doch.
Aus heutiger Sicht so.
ja, heute gehört natürlich zu einem Tourenmotorrad zwingend eine Verkleidung oder eine Scheibe. Und die Tausender gab es tatsächlich ab Werk nur nackt. Aus gutem Grund, können wir gleich noch drüber sprechen, über diese Unfälle, die es damals dann gab, mit Nachrüstverkleidungen, die Honda auch nicht freigegeben hatte. Das Motorrad wog 295 Kilo. Das ist ein Brocken, aber man darf nicht vergessen, alle Motorräder in dieser Epoche waren schwerer als heute. Eine Boldore, die 3 Jahre später kam und dann auch die Rolle Sport ja übernahm bei Honda, die wog 260 Kilo in nackt und 272 Kilo mit Verkleidung als F2. Oder auch eine XS 1100 von Yamaha, 4 Zylinder luftgekühlt mit Kardan, die lag auch so irgendwo zwischen 280 und 295 Kilo. Also die Goldwing war gar nicht ausladend schwer, die war einfach nur mit viel Metall gebaut. Metallkotflügel, mindestens ein Teil der Serie hatte auch metallene Seitendeckel. Es war einfach ein großes, robustes, stabiles und ganz wichtig beim Thema Goldwing, von Anfang an sehr zuverlässiges Motorrad.
Also da kann man dann schon auch verstehen, warum sie als Sportmotorrad missverstanden wurde, wenn dann in dem Kontext andere Motorräder auch relativ schwer waren.
Die fiel da gar nicht so sehr aus dem Rahmen. Ja. Wie gesagt, sie hatte ja auch Attribute, die kannte man gar nicht bei japanischen Motorrädern. Sie hatte einen Kardan, sie hatte Wasserkühlung. Du brauchst einen Wasserkühler, du brauchst den Wassermantel. Wasser wiegt, Luft wiegt wenig. Und insofern hat es natürlich einen Grund, warum sie diese Kilos mitbrachte. Wobei man ja schon sagen muss, Honda ist ja sogar zurückgerudert. Denn wir haben ja schon in mehreren Berichten darauf abgehoben, sie haben ja 1972 bereits mit 6 Zylindern experimentiert.
Ich wollte gerade sagen, gehen wir nochmal einen Schritt vor der Präsentation.
Also, und das ist sehr spannend. Also 3 Jahre vorher, 1972, gab es in Japan diesen Prototypen AOK. Keine Ahnung, warum sie den nach einer deutschen Krankenkasse benannt haben.
Bestimmt.
Gab es wahrscheinlich auf Rezept. Und der hatte einen 6-Zylinder-Boxer. Übrigens ganz spannend, luftgekühlt. Also wahrscheinlich haben sie es einfach nicht geschafft, den Wasserkühler noch davor zu platzieren. Man hatte eben Angst, der Fahrer rückt zu weit weg vom Vorderrad. Deswegen vermutlich in dem Fall Luftkühlung. Den Kardan hatten sie übrigens von der BMW R75-5 abgeschraubt, weil sie ja noch kein eigenes Kardan-Modell hatten.
So.
Ja, das gab's. Also BMW konnte auch Inspiration liefern, selbst für die große Marke Honda. Auch der Heckrahmen war, glaube ich, von der BMW. Und dann haben sie eben geguckt, was wir damit machen. Sie haben es dann nicht gebracht. Und was wir vermuten in der Rückschau ist, dass sie auch ein bisschen Angst hatten. Ducati hatte ja in den 60er Jahren, Mitte der 60er, einen V4-Prototypen, die Apollo, mit um die 1250 Kubik, ich glaube 1260 sogar. Also ein Riesentrümmer. Und den sind die Reifen zerbröselt. Also es gab keine Reifen, die diesem Drehmoment, dieser Leistung gewachsen waren. Und in diese Falle, nenne ich es mal, wollte Honda 1974 da nicht reintappen. Und deswegen haben sie es mit 4 Zylindern bewenden lassen, die dann aber in Wasser gekühlt. Und ganz spannend, natürlich mit Vergasern zu der jeweiligen Zeit. Es ging damals kaum anders, aber schon mit einer Benzinpumpe. Denn die Vergaser lagen höher als der Tank, auch ein Goldwing Gen, immer durchgezogen. Das, was wir als Tank ansehen, war eine Attrappe. Tatsächlich bunkerte der Sprit im Rahmendreieck unterm Sitz, gut für den Schwerpunkt. Aber das war dann eben so tief, dass du das Benzin hoch befördern musstest, also nicht alleine mit Schwerkraft arbeiten konntest. Deswegen hat die Tausender von Anfang an eine Benzinpumpe gehabt, um eben die Vergaser versorgen zu können. Also eine Menge technische Kniffe von Anfang an.
Das hatte ich mir auch notiert. Der Clou, Tankattrappe mit Staufach, das war ein ganz schönes Bild in dem damaligen Artikel drin.
Ja, das Staufach zeichnet die Tausender tatsächlich aus. Du konntest den Tank in dicken Anführungszeichen aufklappen, an allen 3 Seiten, oben Handschuhfach und unter so einer Abdeckung war dann der Luftfilter. Also du konntest während der Fahrt quasi eigentlich einen Blick auf deinen Luftfilter werfen. Mhm. Nein, du musstest schon anhalten vorher. Und links und rechts war Werkzeug, sehr gutes Werkzeug, der Ausgleichsbehälter für die Kühlflüssigkeit und Staufach, ja, konntest noch was dazu packen. Achso, genau, ich suche noch ein Wort. Es gab wohl damals noch einen Aufsatz für einen Kickstarter. Also die allererste Tausender hatte noch einen zusätzlichen Kickstarter zum E-Starter. Es war eine spannende Zeit. Mhm. Vielleicht hat man sich selber noch nicht so vertraut in seiner Technik.
Du bist die ja aktuell auch wieder gefahren. Aber bevor wir jetzt, glaube ich, auf diesen Vergleich eingehen, die erste Goldwing und die aktuelle, lass uns doch mal ganz kurz durch die 6 Generationen durchgehen.
Ja, können wir machen.
Okay, weil das hat mich sehr überrascht, weil das vielleicht auch vorab gesagt, ich bin die Goldwing bis jetzt tatsächlich noch nie gefahren, auch wenn wir eine hier im Motorrad-Dauertest hatten, als ich schon hier war, aber ich bin bis jetzt immer drum rumgekommen. Ich hab diese Bildungslücke noch.
Das ist völlig falsch gesagt, du hast was Totales verpasst.
Ja, sag ich ja, Bildungslücke. Genau, deswegen fand ich es sehr überraschend, dass die erste Goldwing eben noch tatsächlich ohne Verkleidung war und dass sie ja eigentlich erst mit der 2. Generation, die kam dann schon 1980, das war dann die 1100er, ja, also die GL 1100, die dann auch schon so Features hatte wie Federbeine mit Luftunterstützung und die hatte dann eben erstmals eine Verkleidung und erst damit wurde ja die Goldwing zum Supertourer.
In der Rückschau muss man sagen, Honda hatte ja in Europa, speziell in Deutschland, ein negatives Erlebnis mit der Tausender. Und zwar kamen Leute eben auf den Trichter, Mensch, das ist ja ein tolles Tourenmotorrad, das ist zuverlässig, Kardan, pflegeleicht, Motor, der hält, der eine tolle Laufruhe hat, eine tolle Laufkultur, auch von Anfang an eins der Goldwing-Kriterien. Perfekter Massenausgleich im 4-Zylinder-Boxer. Bis heute sagen ja die Winger, du kannst links und rechts auf die Zylinderbank eine Euro-Münze hochkant stellen bei laufendem Motor und die wird nicht umfallen. Man könnte dazu sagen, heutzutage hast du gar keinen Platz mehr auf den Zylinderbänken, so verbaut sind die Maschinen. Aber einfach als Zeichen, wie seidig, wie samtig dieser Motor läuft. So, und damit dann natürlich Kilometer schruppen, toll, will jeder machen. Also was machst du? Eine Nachrüstverkleidung. Und damals hat Krauser welche geliefert und mit denen gab es Unfälle auf deutschen Autobahnen, Hochgeschwindigkeitsunfälle. Also das Motorrad hat sich aufgeschaukelt, fing an zu pendeln und die Fahrer sind zu Sturz gekommen. Es gibt 3 dokumentierte Fälle, so habe ich es gelernt in der Rückschau. Wie gesagt, in den 70ern war ich dafür noch zu jung. Einer kam zu Tode und es gab tatsächlich Prozesse und Honda wurde auch verurteilt, was weitreichende Folgen hatte von einem deutschen Gericht für die Produkthaftung der Motorradhersteller. Und ab Werk gab es die Tausender nicht mit Vollverkleidung. Gleichzeitig hat Honda natürlich erkannt, da ist ein großes Potenzial, vor allem in den USA, wo die Entfernungen verdammt nochmal sehr viel größer sind und einfach auch ein anderes Klientel da ist. Gemütlicheres Fahren. Damals war das Tempolimit in den USA 55 Meilen pro Stunde. Also 88. Schneller durfte man nirgendwo in den USA fahren. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten war sehr limitiert. Und dann einfach zu sagen, ich will mich da draufsetzen. Also quasi den Konkurrenten zur Harley Electra Glide zu bauen. Und damit haben sie dann angefangen. Die 1100er gab es noch nackt, aber auch in einer verkleideten Version mit Koffern ab Werk dann das erste Mal, mit Topcase ab Werk und das dann speziell in den USA.
Ja, und ich meine, das hatte ich auch gelesen, dass es dann eben noch die Boldoria gab und die CBX 1000 und dass man da eben noch andere Tourenmotorräder so im Portfolio hatte und daher so die Goldwing wirklich so auf Richtung Luxustourer.
Ja. Honda hat seine Modellpalette jetzt ausdifferenziert. Es gab noch einen weiteren Sechszylinder, du hast es angesprochen, den luftgekühlten Reihensechszylinder, quer eingebaut, im Gegensatz zu den immer ja längs eingebauten Boxern in den Goldwings. Es gab die Boldore und dann ab 1981 ja auch die CB900 F2 mit der großen Vollverkleidung, wie sie dann auch die späte CBX-Version gehabt hat. Übrigens auch ein tolles Tourenmotorrad. Haben wir vor kurzem ja eine schöne Geschichte in Motorrad zu publiziert. Zufällig habe ich so ein Motorrad. Aber um mich zu ordnen, ich habe tatsächlich nie eine Goldwing gehabt. Aber das Motorrad fasziniert mich schon sehr lange. Also gerade diese unbedingte Zuverlässigkeit, dass es ein Motor ist, der eigentlich niemals Öl verbraucht, der gut ist für astronomische Laufleistung ohne Motordemontage, der von Anfang an clever konstruiert war mit teilweise Automobiltechnik. Ja, die ersten Generationen hatten ja alle einen Antrieb per pflegeleichten Zahnriemen zu den beiden jeweils oben liegenden Nockenwellen. Übrigens auch das, da ist Honda sich treu geblieben. Bis heute haben alle Motoren nur eine oben liegende Nockenwelle. Ja, es gibt mittlerweile 4 Ventilmotoren, aber die Anfänge waren natürlich alle mit 2 Ventilen pro Zylinder und Antrieb eben wie bei Ducati oder wie bei einem PKW, der Nockenwellen dann über Zahnriemen.
Ja, ich habe mir mal so die, also wie gesagt, wir laufen da jetzt wirklich im Schweinsgalopp durch so, aber ich habe mir so die wesentlichen Highlights rausgeschrieben, weil es gab eben alle paar Jahre dann mehr Hubraum mit jeder neuen Generation. 84 kam dann mit der 1200er, da kamen dann die wartungsfreien Hydroschlüssel dazu zum Beispiel. Da hatten wir dann ein 16 Zoll Vorderrad statt 19 vorn. Natürlich ist sie ein bisschen schwerer geworden. Druckluft gab es jetzt auch in der Gabel, fand ich auch kurios. Dazu gab es jetzt endlich die Audioanlage mit Kassettendeck und Bordcomputer, wow. Also für Mitte der 80er, du hattest es auch geschrieben damals, das war jetzt selbst bei Autos noch lange nicht die Norm. Also richtig opulent und schönes Zitat, damit war dann Honda Goldwing endgültig abgebogen auf die US-Highways. Fand ich ganz gut.
Das war ja ihr größter Markt und auch das zeigt, wie global Honda denkt und dann aber auch lokal handelt. Sie haben 1979 meines Wissens ein Werk in Ohio in den USA errichtet und ab 1981, wenn ich mich jetzt nicht vertue, sonst gibt es böse Kommentare, haben sie alle Goldwings in den USA gebaut. Sie sind also dorthin gegangen, wo ihr Hauptmarkt ist. Ich würde mal sagen, so 80% der Goldwings nimmt der US-Markt auf. Mhm. Dafür ist das Motorrad ja auch ideal. Ja. Endlose Highways. Und dann hat man gesagt, wenn wir schon hier sind, wir können einerseits Zölle umgehen, ist ja gerade unter Trump jetzt wieder ein Thema. Andererseits sind wir auch näher am Markt und können schneller reagieren auf Anforderungen. Und die 1100er, das ist vielleicht noch ein netter Randaspekt, da hat Honda im Vergleich zur 1000er nur die Zylinder aufgebohrt. Also der Hub ist gleich geblieben. Das heißt, das Motorrad wurde noch kurzhubiger. Auch das übrigens eine Posse. Es war ja von Anfang an ein Kurzhuber. Und die 1200er dann, die dann 1984 kam,
genau.
da haben sie dem Motorrad einfach deutlich mehr Hub verpasst. Und das passte perfekt zu dem Konzept dieses letzten Vierzylinders. Einfach mehr Druck von unten. Ja, ein noch schönerer Rundlauf unten rum und noch mehr Bums von unten. Denn machen wir uns nichts vor, bei diesem Motorrad ist es eigentlich nie richtig um Spitzenleistung gegangen, sondern einfach nur um Drehmomentverlauf, um einen souveränen Touring-Antrieb.
Und ja. Das ist definitiv so. Also wenn man sich so durchschaut, der Drehmomentzuwachs ist in jeder Generation viel beeindruckender als jetzt einfach nur die Anzahl an PS. Also das ist fast sekundär eigentlich. Und du sagst es, hast es schon angesprochen, der letzte Vierzylinder, genau, weil 1988 kam dann nämlich der Sprung zum Sechszylinder-Boxer, so wie es ja mal der Prototyp hatte. Ja, eben auch mit 100 PS, gerade mal 6 PS mehr als vorher, aber satte 150 Newtonmeter, schon bei 4000 Umdrehungen, kann man sich ungefähr vorstellen.
Also ich muss ein bisschen in mich reinschmunzeln, denn an das Motorrad kann ich mich jetzt wirklich ziemlich gut schon erinnern. Erstens war ich 1988 auf der IFMA in Köln, das heißt, ich habe es live gesehen und konnte Probe sitzen. Und das war natürlich eine Zeit, wir waren jung und haben uns gefragt, ist das überhaupt noch ein Motorrad? Hm. Ist das ein Einspurauto? Ist das ein Cabrio auf zwei Rädern? Braucht man dafür LKW-Führerschein? Diese vielen Knöpfe, du hast ja gesagt, schon die 1200er hatte eine unglaubliche Soundanlage und einen Bordcomputer mit Zeitzonenanzeige der USA, Verbrauchsanzeige, Durchschnitt. Das war absolute Zukunftsmusik, aber die 1500er war natürlich auch von ihren Ausmaßen, ja, die sprengt ja dann erstmals auch die 8 Zentner, übersprang die 400 Kilo Grenze oder hat zumindest dran gekratzt und das Ganze eben mit 6 Zylindern. Im Unterschied zur AOK natürlich in Wasser gekühlt, aber mit einem Sound, wir sind sie im vergangenen Herbst noch gefahren für eine Geschichte in Motorrad Klassik, also der Sound stellt dir die Nackenhaare auf, das ist wirklich der Wahnsinn. Ich mag großvolumige Automotoren mit vielen Zylindern, also 6 Zylinder, 8 Zylinder. V8 ist mit das Geilste, finde ich, was man auf zwei Rädern haben muss. Jetzt vielleicht nicht im Berufsverkehr, da kann ich verstehen, warum man 3 Zylinder Polo fährt, der nur 5 Liter braucht. Aber so auf Langstrecke, so das Geschmeidige, das Souveräne, das niedrige Drehzahlniveau. Und genau das hat die 1500er Goldwing, die GL 1500, 1988 in die Motorradwelt gebracht. Ja. Und das ist unnachahmlich. Das musst du einfach mal erfahren, Ferdinand.
Ja, das glaube ich. Also es geht ja weiter mit diesen Highlights. Also jetzt ist es ein 18 Zoll Vorderrad, 16 Zoll hinten. Bis heute Standard, habe ich rausgelesen. Sechsganggetriebe, wenn man so will, weil du hast ein Fünfganggetriebe, aber einen Rückwärtsgang. Und den braucht man vermutlich auch, weil ich habe hier 387 Kilo notiert.
Ja, also knapp 8 Zentner, okay, gut.
Die 400 Kilo Marke wird sie noch knacken, dazu kommen wir gleich. Genau, eine Flut an Knöpfen, Schaltern und Drehreglern habe ich hier noch stehen. Ein Kurvenlicht schon, 1988. Und du hattest geschrieben, für viele die Goldwing überhaupt. Das kann sogar ich unterschreiben, weil das ist, glaube ich, auch die Goldwing, die ich als Kind ab und zu bei uns in der Straße gesehen habe. Und das ist für mich so eines der wenigen Motorräder, das ich eben schon als Kind kannte. So, da kannte ich eine GS und ich kannte eine Goldwing. Da war schon mal.
Ja, das war ein richtig kantiger Klotz, ja. Die 88er Sechszylinder. Und du sagst es ja selber, im Prinzip ist Goldwing eine Marke in der Marke. Hm. So wie die GS bei BMW, so wie die Electra Glide bei Harley. Und da muss man schon lange überlegen, was ist denn genauso bekannt? Hm. Vielleicht die Hayabusa bei Suzuki. Also wo es gar nicht mehr um die Marke geht, sondern wo man wirklich quasi einen eigenen Zweig sich geschaffen hat. Das, was Ducati gerade krampfhaft versucht mit den Scramblern. Aber die Goldwing hat das. Und das wird ja auch honoriert. Wir feiern mehr oder weniger jetzt, vielleicht ist es schon vorbei, vielleicht kommt es gerade, das 1 Millionste Exemplar von all diesen Baureihen zusammengenommen. Das ist natürlich auch eine Riesennummer, aber ist gar nicht so schwer. Wenn du 50 Jahre lang 20.000 Einheiten im Jahr baust, statistisch, dann landest du bei 1 Million. Nur ist es natürlich in dem Fall so, die Goldwing war eigentlich immer das Flaggschiff bei Honda. Und wenn ich mich nicht ganz vertue, auch eigentlich immer die teuerste aller Hondas. So, das heißt, du hast natürlich eine riesen Wertschöpfung auch. Also wenn man jetzt mal ein Kaufkraftäquivalent von 20.000 Euro annimmt, nach heutigem Geldwert. Also das aktuelle Topmodell kostet 40.000. Insofern sind wir da vielleicht gar nicht so weit weg von, mit den 20.000 im Durchschnitt. Dann bist du bei 20 Milliarden Euro Wertschöpfung für Honda. Also im Bereich Zweirad ist das schon eine Hausnummer. Und ich kann verstehen, dass du schon als kleiner Junge so fasziniert warst, weil mehr geht nicht. Also damit irgendwo aufzutauchen, ist auch ein Statement.
Fasziniert würde mir jetzt fast zu weit gehen, aber es war auf jeden Fall eine opulente Erscheinung. Und wie gesagt, die ist ja auch, in ihren Ausmaßen einfach mit jeder Generation gewachsen, mit diesem festen Topcase, mit diesem Sozius-Sitz da hinten drauf, mit, ja, und diese, allein schon diese Rückansicht, also. Ja, das ist schon einfach eine beeindruckende Erscheinung gewesen.
Klar. Ja, wobei man dazu sagen muss, gerade bei der 1500er, da hat der deutsche TÜV erbarmungslos zugeschlagen. Und zu der Zeit war das große Topcase in Deutschland nicht zulässig. Und dann gab es so eine kastrierte Version, das war ganz flach, da ging nichts rein. Also vielleicht eine Faltmütze, hieß im Jargon meines Wissens der Pizzakarton. Also,
weil mehr nicht reingepasst hat.
Genau, weil sie Angst hatten vor der Hochgeschwindigkeitsstabilität. Erstaunlicherweise, das wüssten jetzt die Leute vom GWCD besser, heute kann man die Motorräder fahren. Also man sieht 1500er mit dem großen Topcase, vermutlich dann US-Re-Importe, dort gebaut, dort verkauft. Mhm. Aber damals haben die Goldwinger ein bisschen geweint, dass sie eben nicht das ganz große Ornat bekamen wie die Amerikaner. Mhm. Aber 1,70 Meter Radstand, das ist doch was.
Werbung.
Entdecke jetzt die faszinierende Welt von FC Moto, deinem Online-Shop für Motorradbekleidung und Zubehör. Mit über 100 Top-Brands, über 200.000 Artikeln und unschlagbaren Preisen ist FC Moto deine erste Adresse, um dich auf die Überholspur zu bringen. Egal ob Racing, Touring, Urban, Motocross oder Adventure, bei FC Moto findest du genau das Richtige für dich und dein Bike. Jetzt online bestellen auf fc-moto.de. Nach einer relativ, ja doch, sehr, sehr langen Bauzeit, muss man sagen, also gerade im Motorradkosmos von 88 bis 2000, das haben auch nicht viele Motorräder geschafft. Da kam dann irgendwann 2001 die 1800er und der Sprung ins neue Jahrtausend mit Einspritzungen, Cut, mit ABS und jede Menge Elektronik. Ich glaube, ja genau, die PS habe ich mir fast gar nicht hier in der zweiten Zeile notiert, 118, ja okay, aber jetzt 167 Newtonmeter, also noch mal viel mehr. Ein 25-Liter-Tank und weitere Marken knackt die Goldwing dann problemlos, trotz leichterem Alurahmen 402 Kilo, der Topspeed, der erstmals über 200 km/h liegt mit 204 und der Preis sind jetzt 47.990 Mark. Gut, müsste man sich jetzt wieder umrechnen, was es nach heutigem Wert wäre, aber genau, und dann auch noch der Superlativ, ab 2006 wurde sie mit Airbag angeboten. Das war auch was ich noch nicht wusste tatsächlich. Ich dachte ja, das kam jetzt erst in der letzten oder in der aktuellen Generation, aber die gab es eben auch schon mit Airbag.
Ja, also das Jahr 2001 war wirklich, was das anging, grandios im Bereich Luxus-Touring. Es gab die K1200 LT von BMW und da durfte ich auch einen Vergleich machen, die beiden Motorräder gegeneinander und das war, ja, unvergleichlich. Also du gehst mit zwei Motorrädern auf Tour und bewegst 10 Zylinder und es war die teuerste BMW, es war die teuerste Honda, es war jeweils auch das schwerste Motorrad. Die BMW hatte sogar einen 6-fach-CD-Wechsler, den hatte die Goldwing nicht in Deutschland. Aber trotzdem war es auch damals so, die BMW hatte mehr Leistung, eigentlich auch das bessere Fahrwerk und bessere Bremsen, obwohl es ja ein kompletter Neuaufschlag war, diese erste 1800er von Honda. Und trotzdem hat die Honda einfach eine Faszination, die du jetzt nicht einfach auf Papierwerten ablesen
natürlich,
kannst.
Natürlich nicht.
Das Seidige des Motors. Also ich habe auch einen 6-Zylinder-Boxer, aber nicht im Motorrad und auch leider nicht in einem Porsche, es ist ein Subaru. Aber auch da, das Motorkonzept macht mich einfach an. Die Laufruhe, das Seidige, das turbinenartige Ausdrehen. Und du hast es ja vorhin selber gesagt, die Leistung ist immer zweitrangig. Also ich muss auch oft in die technischen Daten gucken, um zu wissen, wo stehen wir denn jetzt, was die PS-Zahl angeht. Damals waren es 118.
Ja, genau.
Heute sind es 126. Also auch da, es hat sich ja gar nicht so viel getan. Ja. Es ging immer nur um Drehmoment und Schub. Und das können die Motorräder. Und Klang und Zuverlässigkeit und niedrigen Schwerpunkt natürlich haben, weil der Boxer flach baut, tief eingebaut ist in den jeweiligen Rahmenkonzepten. Und das war ein tolles Reisen mit der 1800er. Auf der anderen Seite muss man sagen, sie kam zur Welt im Jahr 2001. Da hatte die BMW schon eine elektrisch verstellbare Scheibe. Die F4R 1300 kam auch als sportlicher Tourer. Die haben da ein neues Segment eröffnet bei Yamaha, auf das Honda da nicht sofort angesprungen ist. So, und die Honda, die Goldwing, hatte zwei Schieberiegel. Wenn du die Scheibe verstellen wolltest, die war riesengroß, zum Beispiel du hast einfach jetzt im Regen nichts mehr gesehen, wenn du sie hochgestellt hast, weil die auch so steil stand, dann musstest du anhalten, zwei Schieberiegel lösen, die Scheibe mechanisch hoch oder runter schieben, die Schieberiegel wieder festmachen. Ist natürlich irgendwie doof. Also in dem Segment, man muss nicht jeden Schnickschnack haben, aber eine elektrische Scheibe ergibt da Sinn. Und die kam ja dann auch, aber eben erst im Jahr 2018. Also Honda braucht 17 Jahre, um eine elektrische Scheibe einzubauen. Beziehungsweise sie brauchen erstmal ein neues Modell, um sie da einzubauen.
Ja, genau. Kleine Randnotiz noch, dass diese Generation dann auch 2012 dann nicht mehr von Honda of America gebaut wurde, sondern die sind dann wieder nach Japan gegangen. Aber sonst gab es eigentlich in den 15 Jahren eigentlich eher nur wenige Modellpflegemaßnahmen, oder? Also
Es gab ein Facelift oder von mir aus auch ein Arschlift, weil vor allem der Hintern hat sich sehr geändert.
Ein Buttlift,
genau. Ich weiß nur, dass Honda uns damals einlud, in den USA Goldwing zu fahren. Und dann merkst du auch, dass dieses Motorrad einfach auch sein Revier braucht. Ja, also du gehst mit ein Supersportler ist auf der Landstraße, wenn du 100 fährst, frustrierend. Mhm. Also ein 200 PS Motorrad auf einer Serpentinenstrecke frustriert dich. Und eine leichte Enduro, da sollte vielleicht der Untergrund lose für sein. Und eine Goldwing braucht eben Auslauf vom Vorderrad. Ja, und das ist natürlich in den USA was anderes als hier, wo alle 3 Kilometer das nächste Dorf ist, außer vielleicht in Mecklenburg-Vorpommern. Und wenn du dann dort fährst, merkst du erst, jetzt gehört das Motorrad dahin, das macht Spaß. Das fährt auch in Kurven. Wir waren auf dem Tail of the Dragon, der ist in Tennessee, meines Wissens. So eine kurvenreiche Strecke, irgendwie, keine Ahnung, 300 Kurven auf 18 Meilen. Viele Amis machen da Bruch, fallen also hin, weil sie es gar nicht kennen. Gibt auch den Tree of Shame, wo man dann den Baum der Schande, wo man seine zerstürzten Teile gleich dalassen kann, den Baum damit behängen kann, als Zeichen. Ich war auch hier. Und da hat die sich gar nicht so unsouverän aus der Affäre gezogen. Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, wir haben damals ein Video gedreht, auch mit der Tausender, dem 295 Kilo Naked Bike und der damaligen modellgepflegten, aber nicht komplett überarbeiteten 1800er. Das hat bei uns auf Motorrad Online mittlerweile fast 400.000 Klicks, mhm, was also auch zeigt, das Thema Goldwing findet durchaus Interesse da draußen.
Ja, ich glaube, das ist halt irgendwo auch, ja, man kann da, natürlich lächelt man im ersten Moment drüber. Oder dieses Auto auf zwei Rädern, das kann ja irgendwie Kompliment sein, aber irgendwie vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, zynisch, aber
es polarisiert.
Ich glaube, es macht trotzdem Spaß, irgendwie sich mal damit bisschen zu beschäftigen einfach.
Und also ich find's unglaublich entspannend. Es ist so ein bisschen wie im Kino sitzen und jemand zieht die Landschaft an dir vorbei. Nein, so passiv ist es nicht, aber es ist einfach, ja, der Gipfel des Genusses, der Gipfel des Luxus auf zwei Rädern, wirklich eine Opulenz. Da gehören natürlich auch die Sitzmöbel dazu. Ich brauche keinen CB-Funk, aber vielleicht will ich mich noch nicht mal mit meiner Sozia unterhalten, jedenfalls nicht während des Fahrens. Das konnten die in den USA schon in den 40er Jahren vor 40 Jahren, in den 80er Jahren mit den Intercoms. Aber dass das Motorrad dich behütet, ja, dass du da geborgen drin sitzt, und dass Entfernung eigentlich gar keine Rolle spielen, weil du weißt, es wird keine Panne geben und du wirst entspannt ankommen. So ein bisschen wie Jaguar fahren. Ja, nach 1000 Kilometern aussteigen und sagen so, was machen wir jetzt? Mhm. Und so ist es bei Goldwing auch. Was Honda gebracht hatte, du hast es ja schon erwähnt, war 2006 der erste Airbag in einer Goldwing. Großes Sicherheitsfeature. Aber leider hat sich das natürlich nicht flächendeckend durchgesetzt. Die Goldwing brachte dafür eine gute Voraussetzung mit, weil erstens, du hattest eine Tankattrappe, das Benzin war ja unter dir, das heißt, du hattest Platz, wo der Airbag hin konnte, dann hattest du eine Riesenfront, die natürlich das sich abdrücken und einen tiefen Sitz, also das sich abdrücken aus dem Sitz bei einer Kollision, das Auto nimmt dir Vorfahrt, du krachst in die Seite und du willst über das Auto drüber fliegen, das war natürlich auf einer Goldwing schwierig. Und insofern war sie natürlich der prädestinierte Kandidat, um den Airbag genau dort zu platzieren. Und ist bis heute auch dort geblieben. Also
das passt ja auch zum Flaggschiff-Modell-Dasein irgendwo, dass man da eben das Maximum an Technologie vielleicht auch drin hat.
Alles, was geht.
Ja, genau. Und dann, genau, also die 1800er war dann auf jeden Fall irgendwo auch der Gipfel der Opulenz eben. Und mit der neuen 1800er, die dann 2018 kam, da gab es auch wieder ganz viel ganz viel Neues. Da gab es ein Doppelkupplungsgetriebe erstmals, Traktionskontrolle natürlich, ABS, 6-Kolben-Festsättel habe ich mir hier noch aufgeschrieben und ein Doppellängslenker mit Zentralfederbein übernimmt die Vorderradführung und dann eben noch TFT-Display, Connectivity, Navi, bla bla bla. Und eben die elektrische Scheibe, du hast es schon erwähnt.
Da war sie endlich.
Aber eben auch mit 385 Kilo und einem Topspeed von 180 km/h war man da auch wieder etwas zurückhaltender. Und auch das Gepäckvolumen ist wieder etwas geschrumpft. Also der Peak der Opulenz war, wenn man so will, dann doch die 2001er bis 2016er, 1800er. Und die neue 1800er ist da wieder ein bisschen davon weggegangen.
Ja, man muss das einordnen. Du hast es vorhin gesagt, die 1800er wog 402 Kilo, aber ohne Airbag. Also die Version mit Airbag und vollem Luxusornat, die lag meines Wissens bei 421 Kilo. Mhm. Und irgendwann ist dann auch mal Ende der Fahnenstange. Machen wir uns nichts vor. Wir werden als Motorradfahrer älter. Den Disput hatten wir ja gerade. Wo liegt das Durchschnittsalter der deutschen Motorradfahrer? Es ist nicht 60, wie irgendwo behauptet wurde, aber es ist um die 53 plus minus ein halbes Jahr. Und dann möchtest du vielleicht nicht mehr 8,5 Zentner wuchten, wenn du selber schon 65, 70 bist. Und Goldwing-Fahrer sind ja tendenziell älter. Du hast vorhin mal nach der Community gefragt. Es gibt 18-jährige Goldwing-Fahrer, es gibt auch 80-jährige und alles dazwischen. Aber der Schwerpunkt ist natürlich eher bei Leuten, die etwas älter sind, gesetzter sind, die Erfahrung mitbringen, auch Geld. Das aktuelle Topmodell kostet 40.000 Euro, 39.990. Das machst du nicht, wenn du 18 bist und in der Ausbildung. So, und Honda hatte also erkannt, für die große Modellüberarbeitung 2018, das ist jetzt eine Sackgasse und in der Sackgasse hast du nicht viele Möglichkeiten, Rückwärtsgang oder zumindest einen Seitenweg einschlagen. Das haben sie getan. Die neue Version ist leichter geworden, deutlich leichter, also ausstattungsbereinigt. Ja, 15, 35 Kilo ungefähr. Mhm. Und das mit mehr Ausstattung, mit mehr Technik, mit mehr Sicherheitsfeatures, Traktionskontrolle. Also es war auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung. Wurde auch im Prinzip begeistert aufgenommen von der Goldwing-Community. Große Einschränkung, das Gepäckvolumen war kleiner als zuvor. Also gerade die Seitenkoffer waren ziemlich klein und zerklüftet, nicht gut nutzbar. Es ging kein Helm rein. Also für einen so großen Luxustourer mit so viel umbautem Raum war das in diesem schnittigen Motorrad fast ein bisschen eine Enttäuschung.
Ja, das hat eben seinen Preis dann irgendwo auch. Also schnittiger finde ich, trifft es eigentlich ganz gut.
Ja, sie ist deutlich eckiger, kantiger geworden, ohne so barock zu wirken wie die 1500er. Also ein sehr modernes, elegantes, fast zeitloses Design, hat aber seinen Preis. Also da ist Honda vielleicht den Weg gegangen, Design vor Funktion zu stellen, was sie bei der Goldwing eigentlich sonst so nie gemacht haben. Und mittlerweile haben sie, glaube ich, etwas größere Koffer am Heck wieder verbaut, weil das doch ein Riesenproblem war. Also das ist bei dem Motorrad, das ist kein Schönheitsfehler. Wenn man ganz böse wäre, müsste man sagen, dann ist es ein Geburtsfehler. Mhm. Also wenn du zu zweit damit wegfährst, du kannst ja auch nirgendwo noch was draufschnallen, also vielleicht oben aufs Topcase, und du kriegst deine Sachen nicht mehr mit, dann stellt sich natürlich die Frage, wozu das Ganze. Umgekehrt muss man sagen, der Motor war irgendwie noch geiler, zum ersten Mal vierventilig mit einer neuen Technologie für den Ventiltrieb, also erstmals vierventilig mit dieser Unicam-Anordnung der Ventile, die Honda ja schon bei anderen Modellen hatte. Eigentlich aus dem Cross-Sport kam das ja. Und insgesamt einfach ein sehr, sehr beeindruckendes Motorrad. Nach wie vor mit Airbag angeboten, optional. Und dem 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe. Und ich finde, das passt perfekt zu diesem Konzept Motorrad. Also schalten können, aber nicht schalten müssen. Mhm. Denn es ist ja keine Automatik.
Ja. Aber damit kommen wir jetzt ein bisschen wieder zum Anfang zurück, zur GL1000. Du hattest ja jetzt die erste Goldwing und jetzt eben die aktuelle letztens im Vergleich.
In Motorrad 6 2025, ja.
Kann man da überhaupt noch, außer dem Namen und durch diese ganzen 6 Generationen, ist da irgendwie noch was die Motorräder eint, außer dass es Hondas sind? Oder ist es dann schon einfach eine ganz andere Art, Motorrad zu fahren?
Also wenn sie nebeneinander stehen, wundert man sich natürlich. Ja. Also, und ich glaube, je weniger man von Motorrädern weiß, umso mehr wundert man sich. Aber das Konzept, das hat ja Honda bewahrt und gepflegt. Also, wir haben immer Boxermotoren, 4 oder 6 Zylinder. Die sind immer längs eingebaut, die Kurbelwelle liegt längs, rotiert quer. Und das macht Motorräder handlich. Von dem Effekt profitierst du auch auf deiner GS, also mit einem BMW-Boxer, 2 Zylinder. Davon haben Guzzi-Fahrer einen Vorteil oder auch Fahrer von der Pan-European, die ja auch so locker mal 330 Kilo wiegt. Das eliminiert einen Teil des Gewichts. Also die Motorräder fühlen sich, wenn sie rollen, leichter an, als sie sind und sehr viel leichter, als sie beim Rangieren wirken. Also das ist was. Immer wassergekühlt, immer tolle Laufkultur, sehr seidig. Immer zuverlässig, immer kadern, gut, heutzutage mit Einarmschwinge, immer relativ schwer natürlich. Sehr viel Ausstattungsfeatures verbaut, die natürlich gerade auf den US-Markt zielen. Tiefer Schwerpunkt, tiefer Sitz. Also da hat Honda eigentlich nichts geändert, finde ich, sondern es nur beständig weiterentwickelt. Und es ist ein bisschen wie bei Automobilen. Ich stelle die Gegenfrage, wie wirkt denn ein aktueller Golf 7 oder 8 neben einem Golf 1? Da denkst du doch auch, das sind 2 Klassen Automobil, oder nicht?
Ja, könnte man. Also je nachdem, wie sehr man sich damit beschäftigt. Also ich kann mir beides gut vorstellen, dass man das schon durchaus spürt, diese DNA noch, die sich da so durchzieht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leute da absteigen und sagen, das ist was komplett anderes. Das ist so weit entrückt mittlerweile, im Positiven wie Negativen.
Der limitierende Faktor sitzt ja oben drauf, wie generell beim Motorrad. Ja. Wir haben beim alten Masters Schweizer Goldwing-Fahrer erlebt, die haben so fliegen lassen, dass wir selber kaum glauben konnten. Und wir haben GS-Fahrer in Kehren umfallen sehen.
Ja,
das sind jetzt die Extreme.
Ja,
das natürlich. Ist nicht das Typische, das gibt es aber. Also gerade GS Adventure, hoher Schwerpunkt, auch ausladendes Motorrad, wo man sich dann fragt, warum tun Leute sich das an? So, wer sich ein 8-Zentner Motorrad zulegt, und plus minus sind wir da ja in den vergangenen 25 Jahren, 35 Jahren eigentlich, der weiß normalerweise, was er tut. Denn schon beim Schieben auf dem Hof wirst du das sehr gründlich überlegen, wenn du als kleines Männchen daneben stehst und nicht weißt, wie du das jetzt beherrschen sollst. Und nichts ist ja peinlicher als missglückte Coolness, nichts ist uncooler. Also willst du ja ein Motorrad, das du beherrschst. Und wie gesagt, wenn es rollt, durch das Konzept, tiefer Schwerpunkt, tief eingebauter, flacher Boxermotor, Sprit unten im Rahmendreieck, ist das Motorrad ja handlicher, als man es denkt. Und es ist gutmütig, es verzeiht viel, es animiert nicht zum Rasen. Und die heutige Version, du hast es gesagt, eigentlich weniger denn je. Es ist die einzige, die bei 180 abriegelt, also eigentlich eine Posse am Rande. Die Urversion war eine Endgeschwindigkeit schneller als die aktuelle. Das ist schon ein bisschen komisch.
Ja, aber ich finde auch in diesem Vergleichstest, so das Bild, an dem ich immer am längsten hängen geblieben bin, war das, wo man beide Motorräder von der Kamera wegfahren sieht und wo man einfach sieht, was da für ein ja, die 1000er sieht halt relativ schlank aus so und die 1800er, dicker Schlappen, die Koffer.
200er Hinterreifen, klar, statt 130,
schon, ja. Es ist schon was ganz anderes. Also
ja, ein 130er sieht anders aus als ein 200er, aber ich meine, wenn du jetzt, die hat ja sogar einen Kofferträger, die 1000er, unser Fotomodell von Hepco Becker, macht nur 2 große Junior-Koffer dran, die 40-Liter-Dinger, dann sieht das Heck schon anders aus von hinten.
Das stimmt natürlich.
Insofern, wenn du auf Tour gehst, ist ja auch nicht mehr so rank und schlank in dicken Anführungszeichen, wie sie vom Werk von den Bändern gerollt ist. Aber es ist natürlich richtig, den Maschinen geht's wie den Menschen. Wir nehmen zu. Bei dir sieht man es nicht. Ich weiß, dass ich vor 30 Jahren so viel leichter war, darf man das sagen? 30 Kilo, also quasi 1 Kilo pro Jahr. Und warum sollen die Motorräder da anders sein als ihre Fahrer?
Aber die wurden ja auch wieder leichter, also
meine Freundin wünscht sich das gerade, genau. Ich soll dran arbeiten.
Ja, aber gut, wenn man sich jetzt du hast es vorhin gesagt, die Modellzyklen wurden immer länger. Das heißt, man wird jetzt diese 1800er vielleicht noch ein paar Jährchen sehen. Und ich meine, dass dieses Konzept aus den 70ern dann irgendwo auch immer noch heute so seine Berechtigung hat. Ja, okay. Aber trotzdem die Frage, wo geht da die Reise hin?
Ich glaube, das ist eine Frage, die im Moment die Leute, die eine Goldwing fahren, ziemlich beschäftigt beim GWCD. Wir treffen uns jetzt in ein paar Tagen in Dortmund auf der Messe.
Das ist der Goldwing Club Deutschland,
ja,
richtig?
Ja, der ist sehr rührig, mit dem arbeiten wir viel zusammen. Genau, vielen Dank Ferdinand. Der GWCD, die haben zum Beispiel auf ihrer Homepage, das ganz kurz als Werbeblock, auch eine Modellgeschichte zu den einzelnen Fahrzeugen, wo man vielleicht auch schon mal so ein bisschen ein Gespür dafür kriegen kann. Gibt es typische Schwachpunkte? Ja, gab es manchmal. so bei Nebenaggregaten. Und was sollen die Modelle kosten? Was ist gesucht? Natürlich ist eine Tausender zum Beispiel ein relativ beliebtes Motorrad als Urversion. Die 1100er fällt so ein bisschen durchs Netz, weil die 1200er deutlich besser war. Solche Geschichten. Das kann man da alles finden. So. Und die echten Fans haben wahrscheinlich, wäre jetzt meine Interpretation, zum 50-jährigen Jubiläum etwas mehr erwartet als eine andere Lackierung und ein bisschen Ausstattungsfeatures, die ja vor allem, glaube ich, auf Connectivity zielen. Also eigentlich eher auf ein jüngeres Publikum. Und man hätte sich ja auch, ich sag mal, das eine oder andere an Hardware, an echter Technik wünschen können. Und da ist aus meiner Sicht die Posse am Rande, als 2018 die neue Generation auf den Markt kam, die leichtere mit sehr viel mehr Technologie. Da hatte Honda im Vorfeld experimentiert mit einem 8-Zylinder mit ungefähr 2 Liter Hubraum, also 8-Zylinder-Boxer. Und sie haben ihn aber nicht gebracht. Es erinnert so ein bisschen an die Geschichte der Tausender, wo sie die 6-Zylinder hatten und sich das nicht getraut haben. Ja, und das macht jetzt Suho, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig gesprochen habe, eine Tochter von Great Wall Motors, also große Mauer aus China. Und zufällig, ganz zufällig natürlich, hat dieses Motorrad 8 Zylinder und 2 Liter Hubraum. Ich vermute mal, hätte Honda mit einem 10 Zylinder mit 3 Litern Hubraum experimentiert, hätte das chinesische Motorrad das jetzt auch. So, und das ist natürlich für einen Honda-Fahrer eine Gewissensfrage. Wechselst du die Marke? Gehst du weg von der unbedingten Zuverlässigkeit zu einem Newcomer, den keiner auf dem Schirm hat, noch dazu aus China? Oder sagst du, okay, dann begnüge ich mich damit, in der technologischen Speerspitze abzurutschen, aber ich weiß, was ich habe. So ein bisschen Persil-mäßig.
Ja, aber kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also ohne jetzt die Community im Ansatz noch zu kennen, aber außer man möchte eben wirklich den 8-Zylinder-Boxer haben, okay, dann verstehe ich es natürlich. Aber
ist vielleicht so ein kleiner Dorn, so ein kleiner Stachel im Fleisch. Muss man gucken, wie die Verkaufszahlen sich entwickeln. Da kommen ja noch ganz andere Fragen dazu. Was nützt es, wenn es einen Händler gibt in Deutschland?
Ja.
Bei Honda weißt du, wo du hingehen kannst. Und du weißt auch, wie die Qualität ist, nämlich eigentlich überragend. Gerade, weil es ja die Honda ist, die Goldwing. Also nochmal als Marke in der Marke, da haben sie immer ganz besonders viel Mühe sich gegeben, dass nie was drankommt an diese Maschinen. Zuverlässigkeit steht da über allem. Und das muss ein Newcomer, ein Neuling aus China erstmal beweisen, dass er das genauso drauf hat. Denn Eckdaten sich abzukupfern oder von mir aus auch selber zu erfinden, ist das eine. Aber die gleiche Qualität in der Bearbeitung, bei den Materialien, in der Oberflächenbeschaffenheit, in der Langzeithaltbarkeit, all das zu haben und zu entwickeln, das muss man leisten. Mhm. Wobei man dazu sagen muss, Great Wall Motors, die gibt es immerhin seit 40 Jahren in China, also im Bereich PKW und LKW. Also das sind keine Nobodies und keine Nasenbohrer. Insofern sind wir natürlich sehr gespannt auf das Produkt, das sie da jetzt zeigen. Ja. Aber ich glaube, dass Honda ein bisschen unter Zugzwang kommt.
Ja. Du hattest schon gesagt, dass du keine Goldwing hast. Jetzt bei der ganzen Begeisterung, planst du trotzdem nochmal irgendwann dir eine zuzulegen oder fehlt da der Platz? Ich weiß es nicht.
Es fehlt an Platz und Geld. Aber ich komme jetzt in das passende Alter.
58, das hast du jetzt gesagt.
58, bald 60. Die Leute vom GWCD killen mich jetzt hoffentlich nicht. Es ist natürlich auch ein bisschen eine Preisfrage. Also ich wäre nicht bereit, 40.000 Euro für ein Motorrad auszugeben. Nicht für ein einzelnes. Und es wäre auch nicht drin. So. Gebraucht, wenn ich ehrlich bin, würden mich eigentlich nur die 6-Zylinder interessieren. Bei den 4-Zylinder mit Einschränkungen die 1200er, weil ich ganz spannend finde, welche Technologien da in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre schon drin waren. Aber wenn schon, dann mit alles. Und das ist dann eben 6-Zylinder und dann finde ich die Einspritzmodelle wiederum faszinierender, auch optisch schöner. Und die von 2001 an gut eingefahren, sagen wir mit 100.000 Kilometern, also quasi jungfräulich. So ein Motorrad für, ich pinkel jetzt mal in den Schnee, 10.000 Euro. Mhm. Ich finde, das kann schon eine Versuchung wert sein. Mhm. Du weißt, das funktioniert immer. Das ist total tolles Reisen. Du hast großes Stauvolumen. Die Sozia will wahrscheinlich auch nie mehr absteigen. Also warum nicht?
Ja. Ja, das ist auch jetzt eben eine wunderbare Überleitung zu den ganzen Videos, die du noch gemacht hast, zu dem Thema. Auf unserem YouTube-Kanal gibt es nämlich, ihr habt, glaube ich, zu jedem Modell ein Video gemacht, oder? Zu jeder Generation?
Nein, nur zu den drei Vierzylindern, also 1000, 1100 und 1200 und zum ersten Sechszylinder, naja, zur 1500er. Immerhin. Und es gab eben das relativ erfolgreiche Video, wo die 1000er drin ist und die erste 1800er, ja, beziehungsweise die modellgepflegte 1800er, 2012.
Genau, weil da, ich habe kurz reingeguckt, da gab es nämlich auch schon viele Tipps für den Gebrauchtkauf und sowas, deswegen haben wir das jetzt hier für einen Podcast ein bisschen ausgeklammert, da jetzt noch mit worauf achten und Preisniveau und sowas, weil das würde jetzt, glaube ich, wirklich den Rahmen.
Ich finde noch, wir müssen noch eine ganz wichtige Anmerkung bringen, Ferdinand. Mhm. Wir hatten ja das aktuelle Modell, das 2018er, im Dauertest mit alles.
Mit Airbag.
Mit Airbag und
ja, Top-Kiss. Das ist tatsächlich, genau, das ist noch ein Punkt, ja.
Ja. Komm, kitzel's raus.
Ja, bitte.
Ja, wir haben das Motorrad verloren. Was ich sehr bedauere, also habe ich echt geweint. Also es gibt Motorräder, die wachsen einem ans Herz, wenn man länger mit ihnen zu tun hat, weil sie eben im Dauertest sind über 50.000 Kilometer.
Die war ja auch im 100.000 Kilometer.
Und die wäre sogar 100.000 bei uns geblieben. Und ihr hört es ja schon, das ist Konjunktiv. Sie ist es nicht, weil ein Kilometer von hier entfernt, nicht einmal, mitten in Stuttgart, meinte ein Opel-SUV-Fahrer, sowas gibt's, SUVs von Opel, er müsste mal eben dem Kollegen die Vorfahrt nehmen. Und der ist dann wirklich ganz klassisch stumpf im 90-Grad-Winkel, noch ungebremst, in diesen Opel Mokka oder wie er heißt, eingeschlagen. Und wir gehen davon aus, dass das dem netten Kollegen damals vielleicht wirklich im Wortsinne den Hals gerettet hat. Also der Airbag ist aufgegangen, hat ihn sanft abgefangen. Es gab einen riesen Knall, wie er sich noch erinnerte. Und das Motorrad fiel dann um und dabei hat er sich an der Hand verletzt, also am Handgelenk. Aber das war's. Er ist eben nicht im Auto eingeschlagen. Er hätte es garantiert nicht überfliegen können. Und da muss man sagen, hat der Airbag bei uns ungeplant definitiv seine Feuertaufe bestanden. Leider war das Motorrad aber so zerstört, also die gesamte Vorderradführung war ausgebrochen, der Rahmen war zerstört, das Bodywork, so dass wir den Dauertest dann abgebrochen haben. Sehr schade. Also ich hätte mit dem Motorrad gerne noch die eine oder andere längere Tour gefahren.
Ja, vielleicht wäre ich sie dann auch noch gefahren.
Aber ja, du hast wirklich was verpasst.
Ich habe sie wirklich.
Wir und der Goldwing Club Deutschland, wir laden dich sicherlich mal ein.
Ja, es wird sich bestimmt mal der Gelegenheit ergeben.
Einmal im Leben
jetzt,
sollte man Goldwing
jetzt
gefahren sein.
Jetzt muss ich
ja
erstmal K1600 demnächst fahren. Das ist dann der Rhein-Sechser, aber da freue ich mich auch schon drauf.
Ist technologischer. Also um in dem Bild bei den Automobilen zu bleiben, geh ein paar Jahre zurück und guck, wo BMW, Mercedes, Audi so standen und wo Jaguar stand. Mhm. Und dann würde ich sagen, ja, das ist das deutsche Fabrikat, das ist technoider, das ist kühler, das ist noch mehr auf den Punkt vielleicht konstruiert. Aber so im Gesamtsystem, der Jaguar mit seinem Holz und seinem dickeren Leder, das Holz ist natürlich echt, übrigens auch der Alu-Karosserie, ist irgendwie geschmeidiger, so katzenartiger. Und genauso ja, finde ich es bei den Motorrädern auch. Also die Honda hat nicht den Anspruch, bei allem ganz vorne zu sein, aber als Gesamtpaket die Leute für das, was sie damit wollen, perfekt abzuholen. Und das tut sie.
Ja, ich kann man ja vielleicht auch noch tatsächlich erwähnen, weil das ist tatsächlich neben der Goldwing ja eigentlich der einzig verbleibende Luxustourer, wenn man so möchte. Auch mit Sechszylinder. Aber ja, das kann ich mir durchaus sehr gut vorstellen, dass das dann doch, ja, vielleicht den technischen Eckdaten nach vergleichbare Motorräder sind. Aber dann in der Praxis völlig andere Eindrücke ergeben und völlig andere Zielgruppen irgendwo auch haben. Also vielleicht nicht völlig andere, aber
also das war schon 2001 so für mich interessant und spannend zu erleben. Schon damals war die BMW, und das ist ja eine Modellgeneration, die ist lange, lange, lange verblichen, mit dem liegenden Ziegelstein
genau.
Flying Brick K1200 LT. Die hatte die elektrische Scheibe, die hatte eigentlich die hatte eigentlich das souveränere Fahrwerk. Die stand eher, also das ABS regelte feiner, die war leichter. Aber sie war nicht so faszinierend. Und da ging es jetzt nicht um Vierzylinder oder Sechszylinder, es ging einfach darum, das Geschmeidige, das Runde, das Unaufgeregte, das konnte die Honda besser. Ja, gut, dann war halt die BMW schneller. So what? Ja, fährst du Rolls-Royce, weil du besonders schnell sein willst? Ich glaube nicht.
Ja, ich glaube, das ist ja auch was auch andere Motorräder auszeichnet, die auf so eine lange Geschichte zurückblicken können. Da gibt es dann immer mal wieder welche, die da vielleicht auch besser sind in vieler Hinsicht. Aber das Gesamtpaket, ja, das hat dann schon so einen Grund. Diese immer feiner werdende Evolution oder immer weitergehende Evolution, das ist halt auch ein Punkt für sich.
Aber Ferdinand, ich bleib dabei, einmal im Jahr, Entschuldigung.
Einmal im Jahr schon.
Einmal im Leben, ich korrigiere sofort, einmal im Leben sollte man Goldwing gefahren
das
sein.
Das kriege ich vielleicht hin.
Mach das mal.
Okay. Ja, und für euch zum Nachlesen gibt es das Ganze auch nochmal in Motorradausgabe 6, haben wir schon angesprochen, den Vergleich zwischen der 1000er und der 1800er eben, also zwischen der ersten Goldwing und der aktuellen. Und nochmal deutlich ausführlicher wird es dann in Motorrad Klassik Ausgabe 5 kommen, oder?
Ja,
Thomas.
5 von diesem Jahr.
Was habt ihr da geplant? Oder was hast du da geplant?
Ja, das, was wir schon angesprochen haben, die ersten drei Vierzylinder-Generationen, also genau die es gab, 1000 Kubik, 1100 und 1200. Und dann die erste Sechszylinder, die ja 1988 erschien, die 1500er, noch mit Vergasern. Wir haben aber ein ganz spätes Modell von 1998, also kurz vor der Ablösung durch die Einspritz 1800er. Und die hat mich auch fasziniert. Also der Sound, dieses Vroom, das ist unnachahmlich. Also du merkst es, ich bin Sechszylinder-Fan.
Ja, ja. Und genau, das wollte ich auch noch sagen. Wer vielleicht von euch noch ein paar ältere Ausgaben im Archiv liegen hat, manche haben das ja, oder auch ein E-Paper-Archiv. 2018 nämlich, als die 1800er damals neu erschien, gab es in Motorrad-Ausgabe 17 auch schon mal einen großen Generationenvergleich von dir, Thomas.
Da waren sie alle drin.
Der hat nämlich wesentlich zur Recherche dieses Podcasts auch beigetragen, darf man ja auch mal verraten. Also da gab es auch eine ganz schöne Geschichte, wo man eben die ganzen 6 Generationen nochmal in ihrer ganzen Opulenz bewundern kann.
Also dazu noch ein Stichwort, auch da hat uns der Goldwing Club Deutschland sehr geholfen, indem seine Mitglieder mitgekommen sind, ihre Motorräder mitgebracht haben. Und das haben wir damals produziert in und um Uslar. Da sitzt nämlich erstaunlicherweise im Solling, so im niedersächsischen Niemandsland, Entschuldigung für alle Leute im Solling.
Auch das hast du jetzt gesagt.
Nehme ich sofort zurück. Da sitzt Honda Fuchs und das ist der größte Goldwing-Händler in Europa. Also mit Umbauten, mit Gebrauchten. Also wenn man sich wirklich für das Thema interessiert, dann wäre mein dringender Rat, einmal nach Uslar fahren und sich zumindest mal alles angucken. Da stehen Motorräder im Museum, die man gar nicht mehr kaufen kann. Da stehen aber auch 15, 1800er der ersten Baureihe, sodass man wirklich ein Gespür dafür kriegt, worauf muss ich achten, was muss ich investieren, was liegt mir wirklich, wie viel wert ist es mir, dass das Motorrad 30, 40, 50 Kilo leichter ist. Also das wäre die allererste Adresse.
Ja, super. Okay, dann haben wir auf jeden Fall jetzt ganz viele Tipps noch. Wenn ihr noch mehr zur oder über die Goldwing wissen möchtet. Und ja, vielen, vielen Dank, Thomas, für deine Zeit. Ich bin gespannt auf den Motorrad-Klassik-Artikel. Wir haben es jetzt doch ganz gut gewürdigt, glaube ich, die 50 Jahre, oder?
Ist ein beeindruckendes Motorrad. Und damit ihr mich nicht missversteht, das finde ich noch ein wichtiges Schlusswort. Es ist doch völlig egal, wie groß und wie ausladend und wie mächtig das Motorrad ist, sondern was es einem gibt. Ich kann genauso gut Freude an einer Yamaha XT500 haben, die 150 Kilo wiegt und 33 PS hat und keine 40 Newtonmeter. Das aber auch Spaß macht, auf einem Schotterfeldweg. Mhm. Die Frage ist, welches Motorrad wofür? Und da hat eine Goldwing einfach ihren Reiz. Aber das kann auch eine SR500 sein oder eine Fireblade oder was auch immer. Hauptsache, ihr habt damit Spaß.
Hat alles seine Berechtigung, ja, doch. Ja, ja gut, schönes Schlusswort. Ich hoffe auch, dass euch das gefallen hat. Und wie ihr beim Intro gemerkt habt, wir haben auf jeden Fall noch ein paar Jubiläumsfolgen vor uns. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao.
Macht's gut. Tschüss.